Stuttgart im Sommer 1945. Die Innenstadt liegt größtenteils in Trümmern. Ein Flügel des Hotel Silber in der Dorotheenstraße, bis vor kurzem noch die Zentrale der geheimen Staatspolizei, ist erhalten geblieben. Eine neue Polizeiführung, eingesetzt von der Besatzungsmacht, nimmt dort ihre Arbeit auf. Viele Polizeibeamte werden auf Anordnung der amerikanischen Militärregierung entlassen. Ehemalige NSDAP-Mitglieder sollen nicht mehr als Polizisten arbeiten dürfen. Vor allem die Kriminalpolizei ist damit faktisch aufgelöst.
Grüß dich, Paul.
Machst du mir eins?
21.30 Uhr. Radio Stuttgart bringt jetzt das Programm der Militärregierung. Bekanntmachung: Das Polizeipräsidium Stuttgart sucht Beamte.
Hier.
Danke.
Die Polizei sucht zum Wiederaufbau ihrer sämtlichen Gliederungen charakterlich einwandfreie junge Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren, die weder Parteimitglied der NSDAP waren, noch sonst eine Bindung an den Nationalsozialismus hatten.
Wer es glaubt.
Eugen hat sich da gemeldet.
Der Utz?
Ja.
Ist nicht wahr.
Doch.
Utz macht jetzt einen auf Blockwart?
Sehr witzig. Nee, der ist in so einer Spezialabteilung.
Was für eine Spezialabteilung?
Eine politische Abteilung. Die fahnden nach untergetauchten Kriegsverbrechern, Funktionären. Alles, was tiefbraunen Dreck am Stecken hat.
Ach was. Sag bloß, du überlegst jetzt auch.
Eugen hat mich angesprochen.
Aha.
Personen, die glauben, die persönliche und sachliche Eignung für den Polizeidienst zu besitzen, werden aufgefordert, sich sofort schriftlich bei der Personalabteilung des Chefs der deutschen Polizei der Stadt Stuttgart, Dorotheenstraße 10, zu melden.
Dorotheenstraße 10? Beamte für die Schutzpolizei. Ist das nicht das Hotel Silber?
Ja.
Die ändern einfach nur das Schild.
Kann das Gebäude ja nichts für.
Du willst da freiwillig noch mal einen Fuß reinsetzen? Die Gestapo hat dich da malträtiert.
Deshalb ist es an der Zeit, dass wir den Spieß endlich umdrehen.
Der Bewerbung sind Zeugnisabschriften und ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf beizufügen.
Und was ist mit der Werkstatt?
Dafür hat doch kaum einer Geld. Die Leute flicken ihre Schuhe lieber selber.
Da hast du auch wieder recht.
Es ist außerdem anzugeben, welche Tätigkeit bei der Polizei angestrebt wird. Nach Möglichkeit ist ein Lichtbild des Bewerbers einzusenden.
Willst du noch eins?
Nee, lass mal. Noch habe ich die Stelle ja nicht. Ich zahle dann mal.
Ich würde ja gern sagen, geht aufs Haus. Aber das wäre dann womöglich Beamtenbestechung, oder?
Stimmt so.
Danke, Herr Wachtmeister.
Wir senden täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und von 18.30 Uhr bis 22 Uhr auf der Wellenlänge 523 Meter. Tatsachen, Informationen und Instruktionen für die Bevölkerung. Radio Stuttgart bringt jetzt das Programm der Militärregierung. Bekanntmachung: Das Polizeipräsidium Stuttgart sucht Beamte.
Kannst du mal lauter machen?
Die Polizei sucht zum Wiederaufbau ihrer sämtlichen Gliederungen charakterlich einwandfreie junge Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren, die weder Parteimitglied der NSDAP waren,
als hätten wir eine Wahl
sonst
gehabt,
eine Bindung an den Nationalsozialismus hatten.
Wie können die sich das überhaupt erlauben, euch rauszuschmeißen? Ihr seid allesamt gestandene Kriminalbeamte und verdiente noch dazu.
Das sehen die Amerikaner anders.
Personen, die glauben, die persönliche und sachliche Eignung für den Polizeidienst zu besitzen...
Siehst du, die Kripo braucht Leute mit Erfahrung. Beamte wie dich.
Ja, nur...
...werden aufgefordert, sich sofort schriftlich bei der Personalabteilung des Chefs der deutschen Polizei der Stadt Stuttgart, Dorotheenstraße 10, zu melden.
Na also, du schreibst da morgen gleich hin.
Und was bitte?
Dass es sich bei deiner Außerdienstsetzung um einen Rechtsirrtum handeln muss. Was denn sonst?
Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Ach ja, und warum nicht?
eine sportliche Eignung von Vorteil.
Imhoff wurde auch schon verhaftet, genauso wie die Kollegen aus Lille. Ich kann froh sein, dass ich... Vielleicht ist es besser, keine schlafenden Hunde zu wecken.
Der Bewerbung sind Zeugnisabschriften und ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf beizufügen.
Du hast dir doch nichts vorzuwerfen, oder?
Nein.
Dann schreib das. Genau so. Glaub mir, die werden ihren Fehler einsehen und rückgängig machen. In deinem Fall sind das ja wohl Lappalien.
Es ist außerdem anzugeben, welche Tätigkeit bei der Polizei angestrebt wird.
Leiter der Stuttgarter Kriminalpolizei.
Emilie,
ich kann das nicht länger mit ansehen, wie du dich da abbuckelst auf der Baustelle. Hilfsarbeiter. Und dein Körper. Du weißt doch, was der Amtsarzt gesagt hat.
Ja, schon.
Nach Möglichkeit ist ein Lichtbild des Bewerbers einzusenden.
Und dann wären wir auch die Geldsorgen wieder los.
Wir senden täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und von 18.30 Uhr bis 22 Uhr auf der Wellenlänge 523 Meter.
Im Sommer 1945 gehen Bewerbungen bei der Polizei im Hotel Silber ein. Die Absender sind Männer, die teilweise erst vor kurzem aus den nationalsozialistischen Lagern und Gefängnissen befreit worden und nach Hause zurückgekehrt sind.
Stuttgart, 30. April 1945.
11. Mai 1945.
17. Juni 1945.
14. August 1945. Bewerbung
für eine Anstellung bei der Polizei
Stuttgart.
Aufgrund der Bekanntmachung vom 5. dieses Monats im Stuttgarter Rundfunk erlaube ich mir höflichst, mich zu melden.
Der Unterzeichnende bewirbt sich
hiermit um die Aufnahme
als Kriminalbeamter
in die politische Polizei.
Grund zur Wahl gerade dieser Abteilung ist angeeignete, jahrelange illegale Erfahrung und dadurch und durch den Strafvollzug erworbene Menschenkenntnis. Durch meinen Beruf als Maler begünstigt, in dem ich in allen Schichten des Volkes tätig war, erkannte ich schon in den frühesten Anfängen die ungeheure Gefahr der Wahnsinnspolitik des Nationalsozialismus für Deutschland und die ganze Welt auf allen Gebieten.
Außer meiner Tätigkeit gegen den Nationalsozialismus, die auf den Gedanken begründet war, einen neuen Völkermord zu verhindern, bin ich mit dem Gesetz nie in Konflikt gekommen.
Da ich in der NSDAP eine Bewegung erblickte, die der Gesamtheit Deutschlands nur zum Schaden gereichte, setzte ich mich dieser Bewegung entgegen in Form von Verbreitung von Flugblättern und Zeitungen.
Aufgrund meiner aktiven Betätigung gegen den Narzissmus wurde ich
nach 2,5-jähriger intensiver illegaler Tätigkeit
als Führer einer illegalen Gruppe SPD und Reichsbannerleuten
durch Verrat
im März 1934
im Jahre 1935
am 27. Juli 1936
7-mal über Wochen und Monate aus dem Betrieb heraus
von der Gestapo verhaftet
und vom Sondergericht
wegen Vorbereitung zum Hochverrat
zu einem Jahr,
18 Monaten,
2,5 Jahren,
5 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus
verurteilt.
Nach Verbüßung meiner Strafe
kam ich in Schutzhaft und bis Kriegsschluss dieses Jahres 1945 in die
Konzentrationslager Dachau und Mauthausen.
Seit Einmarsch der Alliierten am 25. April war ich aus meiner Überzeugung und Berufung Hilfspolizist beim Polizeirevier 14 zur Liquidierung des Nationalsozialismus.
Mein Interesse an der Kriminalpolizei sowie die Empfehlung der Militärregierung gibt mir Veranlassung, dieses Schreiben an Sie zu richten.
Da die wichtigste Voraussetzung für die neue Aufstellung der Polizei im Sinne der vollständigen Ausmerzung der Nazis in der Zusammenarbeit mit der Besatzungsbehörde die politisch unbelastete Vergangenheit und unbedingte antinazistische Gesinnung bei meiner Person gewährleistet sind, bin ich bereit, in der neu aufzustellenden Polizei zu arbeiten.
Obwohl die vorgesehene Altersgrenze bei mir schon etwas überschritten ist, so bitte ich Sie, dies meiner langjährigen Inhaftierung zugute zu halten und mir die Möglichkeit zu geben, ein nützliches Glied des neuen Staates zu werden. Hochachtungsvoll
Hermann Faas,
Willi Himpel,
Hans Gasparitsch,
Eugen Waller,
Josef Rau,
Paul Welzel,
Eugen Utz.
Wer im Entnazifizierungsverfahren lediglich als Mitläufer eingestuft wird, unterliegt keinerlei Berufsbeschränkungen mehr. Das gilt auch für ehemalige Gestapo-Beamte.
Stuttgart, den 12. Januar 1946.
8. August 1949.
An das Polizeipräsidium.
In Stuttgart, den 30. Juli 1951.
10. Juni 1952.
Gesuch um Wiederverwendung bei der städtischen Kriminalpolizei.
Ich bewerbe mich hiermit.
Erneut um Wiedereinstellung im Kriminaldienst beim Polizeipräsidium der Stadt Stuttgart. Wie aus meinen Unterlagen ersichtlich, war ich Polizei- und Kriminalbeamter seit dem Jahre 1929 bis 1945.
Ich bin, wie etwa 90% der Angehörigen der Kriminalpolizei, im Jahre 1933, im Mai, der NSDAP beigetreten. Gegen meine innere Überzeugung. Es kann uns auch zugute gehalten werden, dass die zum Kriege zielenden Tendenzen der Partei damals noch nicht erkannt werden konnten.
Bezüglich meiner Zugehörigkeit zur SS möchte ich bemerken, dass ich nicht Mitglied der allgemeinen SS war.
Am 1. Mai 1939 erfolgte meine Einberufung zur Geheimen Staatspolizei in Stuttgart. Dort war ich bis zum Zusammenbruch tätig.
Meinen Dienst bei der Gestapo versah ich jederzeit so, dass ich es mit meinem Gewissen vereinbaren konnte.
Meine dienstliche Tätigkeit bei der Staatspolizeileitstelle habe ich als pflichtbewusster, anständiger und korrekter Beamter, aufgebaut auf dem Grundsatz der Menschlichkeit, Anständigkeit und Gerechtigkeit, vollzogen.
Außerdem möchte ich betonen, dass ich mich während meiner Zugehörigkeit zur Geheimen Staatspolizei ausschließlich mit abwehrpolizeilichen Aufgaben beschäftigte und mit staatspolizeilichen Belangen politischer Art nichts zu tun hatte.
Diese meine Tätigkeit hatte mit Politik nichts zu tun. Ich hatte bei der Gestapo ausschließlich asoziale Personen zu behandeln.
Infolge meiner abwehrpolizeilichen Tätigkeit beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Paris, zu dem ich in den Jahren 1943-44 abgeordnet war, wurde ich am 18. August 1945 durch die Franzosen interniert und war durch besondere Umstände bis Februar 1950 unschuldig meiner Freiheit entzogen.
Die Folgen meiner Parteimitgliedschaft habe ich nun zu erdulden. Verlust meiner Stellung. Voraussichtliche Arbeitslosigkeit mit einer kranken Frau. Ich selbst gesundheitlich ernstlich geschädigt.
Wirtschaftlich befinde ich mich in äußerster Notlage.
Gerichtlich, polizeilich und disziplinär bin ich nicht vorbestraft.
Und bin als Mitläufer entnazifiziert.
Ich versichere und schwöre noch auf den Kopf meiner Frau und Kinder, dass ich getreu meines bereits geleisteten Eides mit besten Kräften meinem Staate diene, mit gewissenhafter Erfüllung meiner Dienstpflicht.
Ich bitte um wohlwollende Überprüfung, ob es nicht möglich ist, mich wieder bei der städtischen Kriminalpolizei einzustellen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Christian Mühleisen.
Karl Dobritz.
Konrad Boxler.
Wilhelm Göttinger.
Viktor Hallmeier.
Hermann Hoss.
Herbst 1945. Die amerikanische Militärregierung ist entschlossen, die deutschen Sicherheitsbehörden neu zu ordnen. In Stuttgart treffen die Konzepte bei der Polizei nicht immer auf Verständnis. Oberstleutnant Jackson, Chef der Militärregierung für die Stadt Stuttgart, will allerdings nicht verhandeln.
Herr Oberbürgermeister Kleck.
Grüß Gott.
Herr Polizeichef Weber.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie es einrichten konnten. Nehmen Sie doch Platz.
Vielen Dank.
Kommende Woche sehen wir uns ja in größerer Runde schon wieder. Ich werde dort eine wichtige Sache ansprechen. Möchte Sie aber schon heute über den Standpunkt der Militärregierung dazu informieren. Schließlich will ich Sie nicht überrumpeln. Eine unserer ersten Maßnahmen im Juli war, Ihre politische Polizei aufzulösen, die Sie hier in den Wochen nach der Kapitulation aufgebaut haben. Entgegen der sehr klaren Anweisung haben Sie aber lediglich den Namen geändert. Wollen Sie mir das bitte kurz erklären?
Eine echte politische Polizei war das ja gar nicht.
Oberst Jackson, wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, Ihren Anordnungen nicht zu folgen. Es ist aber nun mal so, dass gerade von Ihnen, also der Militärregierung, immer mehr Aufgaben an deutsche Behörden übertragen werden, die eine sachgemäße Prüfung verlangen, Stichwort Entnazifizierung. Das macht eine politische Abteilung bei der Polizei unabdingbar.
Hier, die Vordrucke Ihrer Dienststellen, die sich mit der Überprüfung der Fragebögen zur Entnazifizierung beschäftigen, sehen sogar eine Spalte zur Ergänzung der Erkenntnisse örtlicher Polizeibehörden vor. Es ist hier also von vornherein eine engere Zusammenarbeit vorgesehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir...
Vielleicht da habe ich Ihnen damals unsere Gründe nicht hinreichend erläutert. Sie wissen beide nur zu gut, was beim letzten Mal herausgekommen ist, als eine deutsche Exekutive wie die Gestapo nachrichtendienstliche Kompetenzen hatte. Sie werden verstehen, dass wir das nie wieder zulassen werden.
Aber wir brauchen ein zuverlässiges Instrument, das Ermittlungen zur politischen Einstellung, der Vergangenheit und der Parteizugehörigkeit von Personen ermöglicht. Das ist doch auch in Ihrem Interesse. Nie war es für Kriegsverbrecher oder Parteifunktionäre leichter, die eigene Vergangenheit zu verschleiern.
Sie kennen doch die Sprüche. Papiere sind in meiner Wohnung verbrannt. Parteimitglied? Oh, ich doch nicht. Niemand will's gewesen sein. Und bei den vielen Posten, die neu zu besetzen sind, keiner will dort ehemalige Nazis. Weder Sie noch wir. Deshalb, wir müssen ermitteln.
Wir wissen um die Sensibilität dieser Angelegenheit. Aus diesem Grund geht Herr Weber bei der Auswahl des Personals für die politische Abteilung auch sehr gründlich vor.
Als Leiter dachten wir an Hermann Faas. Er war im Widerstand und saß dafür über 2 Jahre. Er hat sich ausdrücklich um diese schwierige Arbeit beworben.
Mit ihm an der Spitze, jetzt nach der politischen Säuberung unserer Polizei, wäre eine Fehlentwicklung ausgeschlossen.
Ja, wir kennen Herrn Faas und haben uns über ihn informiert. Er ist sicherlich geeignet, aber Personal kommt und geht. Was wir brauchen, sind verlässliche Strukturen. Polizeiarbeit und Nachrichtendienst gehören nicht in eine Hand.
Dann weiß ich wirklich nicht, wie wir...
Herr Polizeichef, seien Sie bitte meiner Wertschätzung versichert. Sie leisten gute Arbeit. Nehmen Sie aber bitte zur Kenntnis, dass ich kommende Woche bei der Besprechung mit den Vertretern der Stadt die Bildung einer politischen Abteilung verbieten werde. Einzelne Untersuchungen mit politischem Hintergrund dürfen Sie weiterhin machen und auch das Personal entsprechend schulen, aber mehr nicht. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, meine Herren.
Über die Bewerbungen ehemaliger Gestapo-Beamter entscheidet die Polizeiführung nicht allein. Auch Mitte der 1950er Jahre sorgen sie noch für Auseinandersetzungen.
Herr Polizeipräsident, hätten Sie eine Minute?
Herr Stadtrat Jung, schön, Sie hier zu treffen. Wie geht's Ihnen?
An sich gut, danke. Eine Sache aber bereitet mir etwas Bauchschmerzen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte.
Was gibt es denn?
Ich habe gehört, dass Sie den Mühleisen nun doch eingestellt haben.
Das ist richtig.
Und wie bitte ist es dazu gekommen? Irre ich mich oder hat sowohl Ihr eigener Betriebsrat als auch unsere Verwaltungsabteilung gleich zweimal Mühleisens Einstellung abgelehnt?
Das stimmt schon.
Der Mann war bei der Gestapo und Mitglied der NSDAP natürlich sowieso. Es ist doch unmöglich, so jemanden heute wieder bei der Polizei einzustellen. Vor allem bei der Polizei, die ein so wichtiger Sicherheitsfaktor des demokratischen Staates ist. Keiner will solche Personen in der heutigen Polizei, verbietet es ihnen sogar. Und Sie stellen ihn mir nichts, dir nichts einfach ein?
Na, mir nichts, dir nichts ist nicht ganz richtig. 2 Jahre lang wurde diskutiert. Und letztlich hat die Stadt zugestimmt.
Nachdem Sie es zum 3. Mal beantragt haben.
Sie wissen selbst, dass wir fast gezwungen sind, wenigstens ein paar ehemalige Beamte wieder einzustellen. Und Mühleisen macht sich gut. Er wird als sehr taktvoll, sauber und geradlinig beschrieben.
Der Mann war nicht irgendein Mitläufer. Der hat direkt gegen den Widerstand gearbeitet. Davon kann ich ein Lied singen. Es war Mühleisen, der mich 37 verhaftet hat. 2,5 Jahre habe ich gesessen. Da hat der Mühleisen auch sehr geradlinig gearbeitet.
Herr Stadtrat, wir haben uns streng ans Verfahren gehalten.
Juni 1945. Polizeipräsident Karl Weber plant die Einrichtung einer einzigartigen Dienststelle bei der Stuttgarter Polizei. Dafür braucht er Eugen Waller, der erst vor kurzem aus dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora nach Stuttgart zurückgekehrt ist.
Herr Waller, danke, dass Sie mich begleiten. Bin immer froh, wenn ich mal kurz aus dem Büro rauskomme und frische Luft schnappen kann.
Ja, gerne.
Also es geht um Folgendes. Ich habe vor, eine KZ-Prüfstelle bei der Stuttgarter Kripo einzurichten. Ziel ist es, sämtliche Personen, die während der Nazi-Herrschaft zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Konzentrationslager, einer Strafanstalt oder sonstigen Zwangslagern untergebracht waren, zu überprüfen, um zu verhindern, dass sich kriminelle und asoziale Personen als politisch Verfolgte ausgeben. Allein die Tatsache der Inhaftierung darf noch kein Grund zur Gewährung besonderer Rechte sein.
Verstehe.
Die Diffamierung der politisch Verfolgten durch kriminelle und eigensüchtige Elemente könnte sonst auch eine Diffamierung des neuen Staates und seiner demokratischen Einrichtungen darstellen. Und das darf nicht passieren.
Dieser Prüfstelle wird eine enorme Bedeutung zukommen.
Sie sagen es. Deshalb brauche ich für die Leitung jemanden, der selbst viele Jahre im KZ inhaftiert war und mit der Materie vertraut ist.
Und da dachten Sie an mich?
Ja, Sie sind genau der Mann, den ich für diese Aufgabe gesucht habe.
Was wären denn meine genauen Aufgaben?
Nun, wie gesagt, in erster Linie wird es um die reine Überprüfung ehemaliger KZ-Insassen gehen. Aus welchen Gründen waren sie inhaftiert? Aus politischen, rassischen oder religiösen? War der Insasse politisch aktiv, asozial oder kriminell? Im Anschluss sollen dann entsprechende KZ-Ausweise erstellt werden. Das Ganze wird möglicherweise auch später noch eine Rolle spielen, wenn es um Entschädigungszahlungen für die Verfolgten geht.
Und wer soll noch eingestellt werden?
Es habe ich auf unseren Aufruf im Radio einige Männer bei der Kripo beworben, die wie Sie erst vor kurzem aus den Lagern befreit wurden und jetzt am Aufbau einer demokratischen Polizei mitarbeiten wollen. Einige sehe ich für die Prüfstelle vor.
Ja, die müssen aktiv gegen die Nazis tätig gewesen sein und selbst in KZ-Lagern oder Strafanstalten gesessen haben, damit sie ein persönliches Interesse daran haben, die Widerstandsbewegung von zweifelhaften Elementen freizuhalten. Ich denke, das eigene Erleben ist die wichtigste Voraussetzung für solch eine Stelle. Es wird sicherlich einige diffizile Fälle geben, deren Beurteilung auch das nötige Fingerspitzengefühl erfordert.
Das war auch mein Gedanke. Andererseits dürfen wir auch keine Zweifel aufkommen lassen, dass Diebstahl oder Betrug, selbst bei überhöhtem Strafmaß, ein kriminelles Delikt bleibt.
Keine Frage.
Dann kann ich auf Sie zählen, Herr Waller.
Das können Sie. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Wunderbar. Verzeihen Sie, aber ich hätte da noch eine weitere Bitte an Sie.
Nur zu.
Ich brauche jemanden, der in die Tschechoslowakei fährt und die jüdischen Überlebenden aus Theresienstadt hierher, zurück in Ihre Heimat nach Württemberg bringt. Würden Sie das übernehmen?
Sie können sich auf mich verlassen.
Ach, das kann ich Ihnen nicht hoch genug anrechnen. Wirklich. Ich lasse Ihnen gleich morgen die Einzelheiten zukommen. Es war mir eine Freude, Herr Waller.
Ganz meinerseits.
26. Februar 1952. Die eilig einberufene Verwaltungsabteilung des Stuttgarter Gemeinderats tagt in einer nicht öffentlichen Sitzung. Die Stuttgarter Zeitung hatte kurz zuvor eine Bombe platzen lassen. Karl Dobritz, stellvertretender Leiter der Stuttgarter Kriminalpolizei, war vom französischen Militärgericht Metz in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Während des Krieges war Dobritz Leiter einer Dienststelle der Gestapo, Kriminalpolizei und des Sicherheitsdienstes im besetzten Lille gewesen.
Meine Herren, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Tagesordnungspunkt ist das kürzlich durch einen Zeitungsartikel bekannt gewordene Todesurteil des französischen Militärgerichts Metz gegen den stellvertretenden Leiter unserer Kriminalpolizei, Kriminalrat Dobritz. Es wurde bereits veranlasst, den genauen Wortlaut des Urteils und seine Begründung zu erhalten. Das kann jedoch noch einige Zeit dauern. Aufgrund der aktuellen Sachlage sehe ich vorerst allerdings keine Veranlassung, etwas gegen Herrn Dobritz zu unternehmen. Ich erinnere aber daran, dass sich Dobritz um die ausgeschriebene Stelle der Kripo-Leitung beworben hat. Stadtrat Rapp von der SPD, bitte.
Im vorliegenden Protokoll schreiben Sie, Herr Dr. Klump, dass Dobritz im gestrigen Gespräch Ihnen gegenüber äußerte, er habe in Frankreich genauso korrekt gehandelt wie in Deutschland. Es gibt Zeugenaussagen über Dobritz' Handlungsweisen hier bei uns 1933. Beispielsweise von Regierungsdirektor Becker, der sagt, dass er von Dobritz damals außerordentlich schlecht behandelt worden sei. Wenn der Kriminalrat nun also behauptet, es in Frankreich genauso gehandhabt zu haben wie in Deutschland, dann liegen meines Erachtens sehr wohl einige Gründe vor, etwas gegen ihn zu unternehmen.
Stadtrat Gehring, SPD.
Laut Herrn Dr. Klump behauptet Kriminalrat Dobritz aber auch, dass er von dem französischen Gericht keine Vorladung erhalten und demzufolge von der ganzen Verhandlung gegen ihn überhaupt nichts gewusst habe. Sofern das so zutreffen sollte, muss ich mich dagegen wehren, dass wir uns allein aufgrund einer Zeitungsnotiz das Recht herausnehmen, Maßnahmen zu ergreifen. Damit würden wir bloß unterstellen, dass das Urteil seine Berechtigung hat. Und ein Urteil allein ist noch lange kein Beweis der Schuld.
Stimmt.
Und selbst wenn es zutrifft, dass Dobritz sich in Deutschland gewisse Dinge zu Schulden hat kommen lassen, heißt das nicht, dass man daraus automatisch Schlüsse auf sein Verhalten in Frankreich schließen kann.
Stadtrat Bohn von der KPD.
Ich, an Dobritz Stelle, hätte schon allein aus Verantwortung gegenüber der Stadt mein Amt bis zur Klärung der Angelegenheit niedergelegt und meine Bewerbung um die Leitung der Kripo zurückgezogen. Da der Kriminalrat diesen Schritt leider nicht von sich aus getan hat, müssen wir das nachholen.
Als nächstes bitte Stadtrat Jung von der SPD.
Wir haben allen Anlass, Herrn Dobritz von deutscher Seite aus vollen Rechtsschutz zu gewähren und soweit möglich auch gegen etwaige Auslieferungsbegehren. Trotzdem können wir das Urteil nicht einfach beiseite wischen und so tun, als gäbe es kein Verdachtsmoment. Die Tatsache, dass hier ein Todesurteil vorliegt, das, sofern es gerechtfertigt sein sollte, nicht nur eine Suspendierung, sondern eine sofortige Festnahme zur Folge hätte, darf nicht übersehen werden. Vielleicht sollten wir Dobritz nahelegen, seine Suspendierung selbst zu beantragen.
Stadtrat Wiedmann von der DVP.
Ich bin überzeugt, dass Herr Dobritz von sich aus das Bedürfnis haben wird, alles zu unternehmen, um von diesen Beschuldigungen freizukommen. Doch dafür benötigt er Zeit. Möglicherweise kann er dazu ja Urlaub nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Dr. Klett und dem Kriminalrat Dobritz genau dieses Ergebnis erzielen könnte.
Vielleicht hören wir Herrn Dr. Klett an dieser Stelle selbst dazu.
Ja, richtig.
Ich bitte Herrn Oberbürgermeister Dr. Klett in die Sitzung.
Herrschaften, ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass hier ein ganz ungeheuerlicher Vorgang vorliegt. Daher ist es nun an uns, entsprechend Haltung zu zeigen. Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie sitzen nichtsahnend am Frühstückstisch und müssen in der Zeitung Ihr eigenes Todesurteil lesen, ohne vorher eine Anklageschrift erhalten zu haben. Geschweige denn zu den Umständen gehört worden zu sein. Wir wissen, dass Dobritz vor nicht allzu langer Zeit als Zeuge Aussagen gemacht und sogar ein Lichtbild eingereicht hat. Seine Adresse ist daher bekannt. Möglicherweise hat das Gericht die Akten nicht beigezogen. Dann liegt, wie jedem hier klar sein sollte, ein eklatanter Fehler in der Beweisaufnahme vor, was jedes weitere Wort erübrigen dürfte. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass Dobritz Angaben der Wahrheit entsprechen. Auch Polizeipräsident Zucker ist der Meinung, dass dem Kriminalrat jedes Wort geglaubt werden kann. Selbstverständlich soll nichts versäumt und unterlassen werden, was zur Aufklärung dieses Falls beiträgt. Doch ich bin der felsenfesten Überzeugung. In diesem Fall ist es der beste Weg, nichts zu tun. Daher lautet mein Appell an Sie, belassen Sie den armen Mann, wo er ist.
Stadtrat Groß von der CDU, bitte.
Zunächst dachte ich auch, es wäre gut, wenn Dobritz von sich aus Konsequenzen zieht. Aber der Standpunkt des Herrn Oberbürgermeister überzeugt mich.
Nun noch die Einschätzung des persönlichen Referenten unseres Oberbürgermeisters, Dr. Klump.
Dobritz kann sich das Urteil nur so erklären, dass er als Dienststellenleiter in die Verfahren gegen seine Untergebenen hineingezogen wurde. Vier von ihnen wurden unter anderem wegen Folter zum Tode verurteilt. Sobald jemand im besetzten Gebiet wegen Straftaten zum Tode verurteilt wird, haftet automatisch, unabhängig von der individuellen Schuld, der jeweilige Dienststellenleiter. Bis zum Gegenbeweis seiner Schuld. Dieser Grundsatz dürfte die einzige Möglichkeit sein, sich das Urteil zu erklären. Das dürfen wir uns aber nicht zu eigen machen und daher beim völligen Fehlen jeglicher Anzeichen einer individuellen Schuld von Dobritz keine Suspendierung aussprechen.
Also, gibt es aus der Mitte der Abteilung etwaige von meiner Auffassung abweichende Anträge? Dann stellen Sie die bitte jetzt.
Ich beantrage, Kriminalrat Dobritz bis zur Klärung der Angelegenheit vom Dienst freizustellen.
Ich stelle den Antrag, Herrn Dobritz jegliche Rechtshilfe bei der Aufklärung der Angelegenheit zu gewähren und ihn bis dahin vom Dienst zu suspendieren.
Ja.
Meine Herren, dann bitte ich um Abstimmung per Handzeichen. Wer unterstützt den Antrag von Stadtrat Rapp? Wer ist für den Antrag von Stadtrat Jung? Beide Anträge werden mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Ich danke Ihnen allen und erkläre die heutige Sitzung damit für beendet.
Ich weiß,
Herbst 1946. Die amerikanische Militärregierung ist die Aufsichtsbehörde der Stuttgarter Polizei. Sie ist aber auch auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen.
Und nun die Nachrichten am Freitag, den 22. November 1946. Kurz nachdem am 30. September und 1. Oktober die Urteile des ersten Nürnberger Prozesses verkündet worden waren, hatten Bombenanschläge auf die Spruchkammern Stuttgart, Backnang und Esslingen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen. Vor wenigen Tagen konnte der Fall aufgeklärt und die Täter, frühere SS-Offiziere und HJ-Angehörige aus Stuttgart und Umgebung, verhaftet werden. Die Militärregierung lobt dabei die gute Arbeit der Stuttgarter Polizei. Hören wir dazu nun den Gouverneur der Militärregierung von Württemberg-Baden, Sumner Sewell.
Dass die Saboteure so schnell festgenommen und der Fall zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnte, zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen Behörden und der deutschen Polizei. Das Polizeipräsidium Stuttgart, vor allem Polizeipräsident Karl Weber, Kriminalassistent Willy Himpel und Kriminalsekretär Walter Huber, haben wesentlich an der Aufklärung der Anschläge und der Festnahme der Beteiligten mitgewirkt. Auch im Namen des Militärgouverneurs Lucius D. Clay möchte ich dem Polizeipräsidium Stuttgart die höchste Anerkennung für die Hilfsbereitschaft und den hervorragenden Geist der Zusammenarbeit aussprechen.
Karl Weber, seit Kriegsende der Stuttgarter Polizeipräsident, war 1933 aus politischen Gründen aus dem Polizeidienst entlassen worden. In den folgenden Jahren hatte er als Privatdetektiv gearbeitet, auch für den jetzigen Oberbürgermeister Arnulf Klett. Walter Huber, ehemaliger Sozialdemokrat, arbeitet seit Kriegsende bei der politischen Abteilung der Stuttgarter Kriminalpolizei. In dieser Funktion führte er bereits eine Reihe von Aufträgen der Militärregierung und deren Abwehr mit vollem Erfolg durch. Unter anderem war er an der Verhaftung des ehemaligen Chefs der Stuttgarter Gestapo, Friedrich Muskay, beteiligt. Willy Himpel gehört zur Gruppe der ehemals politisch Verfolgten, die nun bei der Stuttgarter Kriminalpolizei arbeiten. 1934 war er von den Nationalsozialisten verhaftet und verurteilt und nach Kriegsende in Amerika zum Polizisten ausgebildet worden. Er ist seit März 1946 für die Stuttgarter Kriminalpolizei tätig. Auch der kommandierende General der Militärpolizei, Thomas L. Harold, würdigte die Arbeit der Beamten.
Diese Bombenanschläge haben das Hauptaugenmerk auf die Zusammenarbeit der US-Regierungsmacht in der besetzten Zone und den deutschen Stellen, die mit der Durchführung der Gesetze betraut sind, gelegt. Wären die Attentate unaufgeklärt geblieben, hätte die ganze Welt an der Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit gezweifelt und darin einen ersten Schritt zu einer möglichen chaotischen Entwicklung in der Zone gesehen. Es war daher von allergrößter Bedeutung, dass diese Fälle so schnell als nur möglich aufgeklärt werden konnten. Das gelang jedoch nur, dank der hingebungsvollen Mitarbeit und der außergewöhnlichen Leistung jedes Einzelnen.
Wichtige Hinweise, die zur Überführung und Festnahme des Haupttäters Siegfried Kabus führten, erhielt die Polizei aus antifaschistischen Kreisen in Stuttgart. Auch seine Komplizen konnten schnell gefasst werden. Kabus, 23 Jahre alt, organisierte nach Kriegsende in Esslingen eine kleine geheime Untergrundbewegung, die zunächst mit Flugzetteln gegen die Urteile des Nürnberger Prozesses vorging. Bald darauf versorgte sich die Gruppe mit Waffen, Zündern und Geschossen aus früheren deutschen Wehrmachtswaffenlagern und führte die Sprengstoffanschläge auf die Spruchkammern aus. Offenbar waren noch weitere Anschläge geplant.
Anfang der 1950er Jahre. Der Fall Viktor Hallmayr sorgt für Irritationen innerhalb der Stuttgarter Kriminalpolizei. Der Vorsitzende des Betriebsrates nutzt eine Gelegenheit, mit dem einstigen Widerstandskämpfer und jetzigen Leiter der politischen Abteilung, Hermann Faas, über die Sache zu sprechen.
Herr Faas, darf ich?
Bitte doch.
Danke.
Lassen Sie mich raten. Es geht um die Beförderung von Herrn Hallmayr.
Ja, auch. Wir haben den Antrag gestern im Betriebsrat besprochen. Prinzipiell haben wir dagegen nichts einzuwenden.
Aber?
Wir halten es nach wie vor für sehr bedenklich, dass ein ehemaliger Gestapo-Beamter in einer politischen Abteilung arbeitet und dort mit Verfassungsschutzangelegenheiten betraut wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir haben kein persönliches Problem mit dem Kollegen, bloß...
Sie wundern sich, dass ich mich für ihn ausgesprochen habe.
Ehrlich gesagt, ja. Schließlich haben Sie die Methoden der Gestapo am eigenen Leib erfahren.
Ich kann Ihre Bedenken verstehen. Aber es ist nicht so einfach, geeignetes Personal für meine Abteilung zu gewinnen. Gerade auf Hallmayr kann ich zurzeit schwer verzichten. Er hat die nötige Erfahrung und kann vor allem in linken Kreisen ermitteln. Meine anderen Leute sind dazu bekannt.
Verstehe. Wir wollen Ihnen natürlich keinen guten Mann wegnehmen. Aber Hallmayr muss doch auch gegen rechts ermitteln.
Ja.
Bei seiner Vorgeschichte könnte er dabei doch leicht in Interessens- bzw. Gewissenskonflikte geraten. Das ist übrigens auch Bürgermeister Hirns Befürchtung. Und dass das Ganze noch in die Presse kommen könnte.
Wir haben das Verhalten Hallmayrs bei der Gestapo vor seiner Einstellung sorgfältig überprüft. Auch der Polizeipräsident hält ihn für einen einwandfrei zuverlässigen Beamten.
Sie sollten wissen, dass bereits Vertreter der SPD im Gemeinderat auf Hallmayr angesprochen wurden. Sie befürchten, dass nicht nur das Polizeipräsidium, sondern auch der Gemeinderat zur Verantwortung gezogen werden könnte. Vor allem Stadtrat Jung kann nicht verstehen, wie man Hallmayr überhaupt mit politischen Aufgaben betrauen kann.
Wer will ihm das verübeln? Er ist ja selbst von der Gestapo inhaftiert worden. Glauben Sie mir, ich will mit den Nazis eigentlich auch nichts zu tun haben und habe mit meinen Ermittlungen in den letzten Jahren so manchen Gestapo-Beamten vor den Spruchkammern in Bedrängnis gebracht. Aber in meiner Funktion als Leiter ist es nun mal auch meine Pflicht, die Abteilung bestmöglich aufzustellen.
Könnte Hallmayr nicht im Interesse aller wieder bei der Sitte eingesetzt werden?
Tja, könnte. Aber ich brauche ihn bei mir. Und letztendlich entscheiden eh andere. Tut mir leid. Ich muss mich verabschieden. Jedenfalls, Herr Gohl, danke für Ihre Offenheit.
Gern geschehen.
Herbst 1951. Eugen Waller ist mit düsterer Miene auf dem Weg zum Büro von Rolf Ritter, seinem Vorgesetzten.
Sie haben um ein Gespräch gebeten?
Ja. Da Sie beim Betriebsrat Beschwerde gegen Ihre Versetzung eingereicht haben, will ich Ihnen noch einmal meine Gründe nennen.
Ich werde die Versetzung nicht akzeptieren.
Herr Waller, in letzter Zeit haben Sie mir einigen Anlass gegeben, an Ihren Leistungen zu zweifeln. Es kann nicht sein, dass Anzeigen monatelang unbearbeitet liegen bleiben. So können wir hier nicht arbeiten.
Das stimmt so nicht!
Dann ist es nicht richtig, dass Sie die eine Sache 4 Monate nicht angefasst haben und dann einfach an eine andere Dienststelle weitergeben wollten.
Das war ein Versehen und kann jedem mal passieren. Sie wissen genau, dass ich im Betriebsrat bin und ich diese Arbeit erstens sehr ernst nehme und sie zweitens auch Zeit kostet.
Das weiß ich allerdings und berücksichtige das auch. Unterm Strich haben Sie nicht mehr zu tun als die anderen. Außerdem darf ich Sie daran erinnern, dass die Tätigkeit für den Betriebsrat eine ehrenamtliche ist.
Wir beide wissen, was der wahre Grund meiner Versetzung ist.
Ich weiß nicht, was Sie meinen. Falls Sie jedoch auf Ihr einem Vorgesetzten gegenüber oft unangemessenes Verhalten anspielen, könnten Sie recht haben.
Mein Verhalten ist alles andere als unangemessen. Ich sag nur meine Meinung. Doch das passt einigen nicht.
Es geht aber eben auch darum, wie man etwas sagt. Wenn Sie zum Beispiel einem Vorgesetzten während eines Lehrgangs vor versammelter Mannschaft offen widersprechen, dürfen Sie sich nicht wundern.
Christian Wirth war Inspekteur der Vernichtungslager. Das war ein Massenmörder. Wenn der uns dann als vorbildlicher ehemaliger Stuttgarter Ermittler präsentiert wird, darf ich mich allerdings wundern.
Wie gesagt, es geht auch anders, also...
Ach, kommen Sie. Ich bin Ihnen als Antifaschist ein Dorn im Auge.
Das ist eine böswillige Unterstellung. Ihre politische Einstellung hat damit rein gar nichts zu tun. Sie machen einfach Ihre Arbeit nicht ordentlich.
Nein, Sie sehen in mir einen Gegner, der als Häftling und Arbeitssklave in den Rüstungsbetrieben der KZ-Sabotage betrieben hat, um den Krieg zu verkürzen.
Ja, das halte ich tatsächlich für verwerflich. Damit sind Sie der Truppe in den Rücken gefallen.
Aus gutem Grund.
Herr Waller, wie ich zu Ihnen stehe, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich war Soldat...
Offizier der faschistischen Wehrmacht.
In erster Linie mal Soldat, wie Millionen andere auch.
Und ich Häftling in Buchenwald, wie Zehntausende andere auch.
Herr Waller, ich stehe zu meiner Entscheidung. Ich betone noch einmal, dass Ihre Versetzung allein durch mangelnde Leistung begründet ist. Punkt. Weiter habe ich dazu nichts zu sagen.
Im Alter von 60 Jahren werden die Polizeibeamten in der Regel pensioniert. Anlass, Bilanz zu ziehen.
Auf den Ruhestand.
Muss ich mich erst noch dran gewöhnen.
Wem sagst du das?
Hast du vom Polizeipräsidenten auch so einen Dankesbrief erhalten?
Mhm. Was hat er dir geschrieben?
Zu meinem Bedauern ist es mir nicht möglich gewesen, Sie zum Eintritt in den Ruhestand persönlich zu verabschieden. Ich danke Ihnen daher auf diesem Wege und zugleich im Namen des Polizeipräsidiums für Ihre Treue und Ihr Pflichtbewusstsein. Insbesondere möchte ich Ihre Verdienste aus der Aufbauzeit der Stuttgarter Polizei hervorheben.
Die üblichen Floskeln.
Immerhin nette Floskeln.
Aber haben Sie dir denn jetzt auch die vollen 11 Jahre KZ-Haft auf die Pension angerechnet?
Ja. Es gab noch mal ein Schreiben an den Oberbürgermeister, weil es ja im Endeffekt eine politische Entscheidung ist.
Wahrlich, das ist es.
Jedenfalls werden Sie meine komplette Haftzeit als Dienstzeit bewerten. Wie bei dir und Eugen.
Also auch mit rückwirkender Nachzahlung?
Ja, ist noch mal ein ordentlicher Batzen.
Es geht hier nicht nur ums Geld, sondern um die Symbolik.
Aber nur wenn Sie Geld dafür locker machen, wissen wir, dass Sie es auch ernst meinen.
Stimmt. Es ist wichtig, dass unser Kampf gegen das NS-Regime nun auch in solchen Dingen eine gebührende Anerkennung erfährt.
War auch ein harter Kampf.
Ist, Paul. Es ist und bleibt ein harter Kampf. Ich frage mich, wer in der Polizei die Erinnerung an all das wachhalten wird. Was aus der Polizei nach 1933 geworden ist. Es ist ja bald keiner mehr da, der es noch erlebt hat.
Nur weil man jung ist und es nicht erlebt hat, heißt das nicht, dass man kein anständiger Polizist sein kann?
Nein, natürlich nicht. Und solange alles gut läuft? Aber was, wenn es sich mal wieder zuspitzt? Politisch meine ich. Auf die Polizei kommt es am Ende immer an.
Karl, es steht sogar in der Zeitung. Hier. Mit Ablauf des 30. September ist Kriminalrat Dobritz stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Stuttgart in den Ruhestand getreten.
Den wohlverdienten.
Nach gründlicher Ausbildung im Notariatswesen trat er 1922 in den Kriminaldienst beim Württembergischen Landespolizeiamt ein, das 1923 in das staatliche Polizeipräsidium Stuttgart eingegliedert wurde. 1942 wurde er zum Kriminalrat befördert.
Das war der 1. August, das weiß ich noch.
Nach dem Zusammenbruch wurde er zunächst als Inspektionsleiter verwendet und im September 1949 zum stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizei bestellt. Herr Dobritz hat sich beim Neuaufbau der Stuttgarter Kriminalpolizei in der Nachkriegszeit große Verdienste erworben. Die Mehrzahl der Stuttgarter Kriminalbeamten verdankt seinen vielseitigen Fähigkeiten und seinem pädagogischen Geschick eine gründliche Schulung und Ausbildung. Laut Polizeipräsident Rau wird Kriminalrat Dobritz' Ausscheiden eine empfindliche Lücke hinterlassen. Der Rau, wirklich?
Hat mich im Präsidium sogar persönlich verabschiedet.
Du hast es wirklich zu was gebracht. Ich hoffe bloß, sie würdigen deine Arbeit nicht nur mit Worten.
Wie meinst du das?
Der Boxler. Ich habe gehört, dass die ihm seine Dienstzeit während des Krieges nicht für den Ruhestand anrechnen wollen.
Oh, kann sein.
Wieso?
Dienstzeiten bei der Gestapo sind grundsätzlich nicht ruhegehaltfähig.
Aber ihr wart doch alle...
Ach, das betrifft doch nur die Echten.
Die Echten?
Ja, Sie wissen aus Konrads Akten, dass er bei einem Einsatzkommando in Russland war. Außerdem soll er nach dem Krieg noch im Untergrund aktiv gewesen sein. Du weißt schon, Wir-Wolf-Gruppe und so.
Aber wieso haben die ihn dann überhaupt wieder eingestellt?
Das wurde damals vielleicht nicht so streng gehandhabt.
Aha.
Jedenfalls haben wir keinerlei Einbußen zu befürchten. Das Innenministerium hat meinem Antrag bereits zugestimmt. Wenn bloß diese Vernehmung nicht wäre.
Vernehmung? Was für eine Vernehmung?
Kam gestern. In Flensburg läuft ein Verfahren wegen des Abtransports der Juden aus Belgien und Nordfrankreich. Ich werde nochmal vernommen. Es geht wohl wieder um meine Dienststelle in Lille während des Krieges.
Aber du bist doch nur Zeuge, oder?
Ja. Trotzdem wünschte ich, es würde mal aufhören.
In den 1970er Jahren treten die letzten ehemaligen Verfolgten und die letzten ehemaligen Gestapo-Beamten bei der Stuttgarter Kriminalpolizei in den Ruhestand. Die gemeinsame Geschichte der Menschen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet und derer, die ihn unterstützt und von ihm profitiert haben, gerät nach und nach in Vergessenheit. Seit der Eröffnung des Erinnerungsortes Hotel Silber im Jahr 2018 hat diese Geschichte jedoch wieder einen Platz.